Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen. Hallo zurück, ihr Lieben. Schön, dass wir mal alle wieder zusammen sind.
Hi.
Nach dieser langen Zeit. Und hallo, André. Schön, dass du da bist. Wieder da bist zum zweiten Mal. Du hast... Ja, voll. Du hast in der letzten Sendung, genau vor 2 Wochen, ganz einsam und verlassen von uns, Patrick, mit Pascal eine wunderbare Sendung gemacht, wie ich finde. Ich habe sie live am Handy mit verfolgt und ich war bei euch, ohne dabei zu sein.
Das ist doch schön, ja.
Sehr gut. Geht's euch allen gut?
Jo.
Ja.
Also mir geht's gut, ich kann nicht für euch sprechen, aber mir persönlich geht's sehr gut, ja.
Ja, das ist sehr schön. Bin ich eigentlich die Einzige, die Musik immer noch gerne hört, das Intro?
Ja, vielleicht auch nicht. Das sind so die Rätsel des Universums.
Also mir geht's so, wir haben für unsere Konferenz in GMS vor ein paar Jahren so ein Titellied gemacht und das ist so verknüpft mit dem Erlebnis, dass ich das habe ich heute zufällig gehört, weil der in der Produktion eine Frage war und ich habe das nur gehört und ich war schon voll wieder in der Stimmung. Also das kann ganz viel triggern, so Musik. Ja. Soll ich mal kurz anspielen?
Nee. Ja. nee, aber wie du weißt, lieber André, bin ich großer Fan da eurer Konferenz und es war ja auch das letzte Mal so ein bisschen Thema. Wenn du magst, kannst du natürlich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, auf die ein bisschen was zu der Konferenz sagen, zeitlich, räumlich, dass wir vielleicht nochmal ein paar werbende Gedanken dazu bekommen.
Ich bin total schlecht darin, Werbung zu machen.
Das mache ich für dich.
Ist das schon privat hier oder so? Nein, die Konferenz ist ja geboren aus der Idee, dass wir gleichgesinnte Leute einfach zusammenbringen. Wir haben vor 15 Jahren unser Blog gestartet und dann gab es viele Leser und positives Feedback. Wir haben gesagt, was wäre, wenn die mal alle in einem Raum zusammenkommen? Und das war dann irgendwo im Keller der Unionhalle in Frankfurt und das wurde immer größer und immer besser. Und heute ist es der GMS, das Growth Minded Superheroes genannt und das ist jetzt halt just in genau 2 Wochen. Das heißt, so die Vorbereitung für diese ganze Produktion laufen auf Hochtouren. Ich spreche mit den Speakern und bin dann immer in so einer nervösen Vorstimmung. Also ich weiß schon, was alles kommt, was die sagen werden und freue mich auf der einen Seite drauf. Auf der anderen Seite bin ich natürlich mega aufgeregt, weil es immer hunderte Dinge gibt, die es noch zu klären gibt und die meine liebe Kollegin, die Julia, auch alle managt. Weshalb ich mich da rausgezogen habe immer mehr, weil ich bin ein ganz schlechter Projektmanager und Organisator. Genau. Aber da bin ich so Vorfreude, ja.
Zu Recht. Was ich ganz gut kann, André, ist, andere zu begeistern für etwas, von dem ich begeistert bin. Also kann ich an dieser Stelle wirklich nur sagen, ich war schon auf unfassbar vielen Konferenzen, aber eure Konferenz ist mit Abstand eine der besten. Das muss ich wirklich sagen. Also von der Gästebetreuung bis hin zur Speaker-Auswahl, die Themenauswahl, so ein rundes, schönes Programm. Wirklich, also kann ich nur jedem wirklich ans Herz legen, ist ernst gemeint.
Dankeschön. Das fühlt sich schön an.
So. Ach, das ist schön.
Sehr gut.
So. So, ihr Lieben. Heute starten wir mal wieder mit deinem Thema. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Die Kernaussage ist ja von dir, wenn ich das richtig verstanden habe, Kunden empfehlen keine Produkte, sondern sie teilen Erlebnisse, durch die sie positiv verändert wurden. So platt gesagt. Ne?
Ja.
So, das heißt, Empfehlungsmarketing ist kein Marketing-Add-on, sondern eher ein integraler Bestandteil des Ganzen. Ja. Richtig?
Genau, ja. Es geht letztlich ja darum, diese Menschen, die schon von dir, deinem Produkt, deinem Unternehmen begeistert sind, zu aktivieren, damit die das teilen. Ja, früher hat man das verknüpft mit Incentive, dann hieß das Empfehlungsprogramm. Ja, Kunden werben Kunden, und wenn du noch jemanden findest, der genauso doof ist wie du selbst und auch ein Abo abschließt, dann kriegst du gratis dieses Bügeleisen dazu. Ja, darum geht es nicht. Es geht nicht um Empfehlungsprogramme. Es geht darum, dass erfolgreiche Unternehmen ihre Kunden aktivieren, damit diese selbst Advokaten werden, sozusagen. Auch keine, ich meine auch nicht Influencer anheuern. Also ich habe ja diesen Artikel geschrieben für euer schönes Buchprojekt, und das habe ich da auch ganz bewusst differenziert. Weißt du, du kannst dir Follower mit Geld kaufen, Influencer und so weiter, aber wenn du schaffst, echte Kunden zu aktivieren, die davon berichten, wie toll das ist, wie gut deine Konferenz ist, ja. Und die davon erzählen, dann, das ist das, was ich meine, ja. Ich glaube, ja. Pascal, deshalb hast du mich auch da irgendwie ins Spiel gebracht oder so, ne? Das hat so erzählt, ja.
Ja.
Genau. Deshalb, wir machen auch keine Werbung für den GMS, ja.
Nee, das machen dann andere, das stimmt. Aber das ist da schließe ich gerade mal eine Frage an, die reingekommen ist. Die passt an der Stelle ganz gut. Gibt es für dich selber eine Marke oder ein Produkt, das dich persönlich so transformiert hat, dass du freiwillig zum Empfehler wurdest?
Ja, definitiv. Jetzt ist die Shitshow die, dass ich nur 24 Monate später weit entfernt davon bin, dieses Produkt weiterhin zu empfehlen. Es geht um Elektrofahrzeuge. Ich war einer der Pioniere 2015.
Willkommen in meiner Welt.
Und auf dem Wegesrand standen Leute, die mir hier applaudiert haben und so gemacht haben. Und heute würde ich das Auto nicht mehr überall parken, weil ich Angst haben muss, dass es zerkratzt wird aufgrund der politischen Äußerungen des CEOs. Aber für mich war das Beispiel Tesla tatsächlich immer ein Vorzeigebeispiel für ein Unternehmen, die Content-Marketing verstanden haben, nämlich 1 Cent in Werbung gesteckt, sondern eben genau darin, dass ihre Kunden den Insane-Modus der Beschleunigung filmen, dass sie davon sprechen, wie geil die Supercharger sind, alles. Das hat ja nicht nur Werbebudget gespart, sondern auch mega gut funktioniert. Also durchaus ein Fallbeispiel, was sehr geeignet ist auch für dieses Thema Advocates, was aber so extrem umgeschlagen ist durch die Ebene Politik in dem ganzen Thema, dass es, also vorher gab es schon Hasser und fanatische Fanboys, und diese Lager haben sich jetzt noch weiter separiert. Also die viele vernünftige Menschen wollen jetzt alle nur noch ihre Teslas verkaufen, weil die Marke halt so eng verbunden ist mit dem CEO. Und andere Fans sind völlig entrüstet. Psychologisch ist es der sogenannte Backfire-Effekt. Wenn es Fakten gibt, die deine emotionalen Einstellungen challengen, dann ist die Chance hoch, dass du dich noch enger zurückziehst auf diesen emotionalen Standpunkt. Und das ist mir alles so kompliziert geworden, dass ich mir, glaube ich, auch keinen Tesla mehr kaufe. Ich meine, niemand hinterfragt die politischen Statements anderer CEOs oder was die so machen ethisch. Ja, man diskutiert natürlich über Nestlé und über die Frage, ob Apple vielleicht nicht lieber Steuern zahlen sollte oder IKEA und so. Das kann man alles diskutieren. Aber hier ist diese Debatte besonders intensiv, wie so oft. Ja. Aber zurück zu einer Frage. Glaube, ja, das war ein Beispiel, wo ich persönlich Dutzenden Menschen generell zur Elektromobilität geraten habe, denen geholfen habe auf diesem Weg dahin und auch lange Zeit von der Marke so überzeugt war und dem Produkt, dass ich wirklich auch konkret zu dem Produkt geraten habe. Das hat sich aber radikal verändert.
Du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Menschen erzählen anders, als sie sich verhalten. Und der Tesla ist ja nun ein sichtbares Ding. Bei Nestle wird ja viel diskutiert, ne? Du weißt aber nicht, was die Leute im Kühlschrank haben.
Die wissen ja gar nicht, was alles Nestle ist, ja.
Ja, das kommt auch noch dazu. Von daher absolut. Ja. Transformation statt Transaktion ist ein starker Leitgedanke. Wie sind Ihrer Meinung nach die größten kulturellen Barrieren in Unternehmen, die diesen Shift blockieren? Und wie kann man sie systematisch aufbrechen? Schöne Frage.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich auch danke, dass ich gesiezt werde. Ich habe jetzt auch ein Alter erreicht, finde ich, wo das angemessen ist.
Ich werde es gebührend übersetzen.
Neulich an der Kasse im Baumarkt hat die Frau gesagt, lassen Sie mal, der junge Mann muss noch bezahlen. Und ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Und dann habe ich gesagt, meinen Sie mich? Naja, gut. Also, Transformation. Was war die Frage jetzt? Sorry.
Transformation statt Transaktion ist ein starker Leitgedanke. Ja. Wie sind deiner Meinung nach die größten kulturellen Barrieren in Unternehmen, die diesen Shift blockieren? Und wie kann man sie systematisch aufbrechen?
Okay. Ja, jetzt habe ich nochmal die Frage verinnerlicht, danke. Ich glaube, die größte Barriere ist, dass der Kunde, das unbekannte Wesen, ist ja so wahnsinnig komplex in seinem Verhalten und ihn zu verstehen, ist herausfordernd. Und da reden wir jetzt von einem Kunden, wenn es Tausende sind. Ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung, dass Unternehmen gerne in all ihre Daten schauen, in das, was sie beherrschen können. Also das sind dann Technologiethemen, Tech-Stack, das ist sowas, das ist, da kann ich eine Anforderungsanalyse machen und Vendoren anschreiben und gucken, welches Tool passt und eine Ausschreibung machen. Also das kann ich beherrschen. Aber Kunden, die verhalten sich irrational, die sind schwer zu verstehen. Ich glaube, das ist eine der größten Barrieren, dass ich dazu überhaupt erstmal einen Zugang finden muss, dass ich mich darauf einlasse, nicht das zu machen, was ich so direkt in meinem Computer habe, das Excel-Sheet oder die Daten oder eben die Tabelle mit meinen Evaluationskriterien für Tools. Also die fehlende rationale Beherrschbarkeit von Kunden, glaube ich, ist eine Barriere, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Menschen machen immer das Naheliegendste, das Einfachste, das Verständlichste zuerst. Und natürlich das Dringlichste. Ja, wenn dein Chef will, dass du das Sheet mit den Daten aktualisierst, machst du es halt zuerst. Deinen Kunden zu verstehen, wo fängst du denn da überhaupt an? Habe ich gerade mal eine Telefonnummer von einem Kunden, den ich anrufen kann? Aber wie formuliere ich überhaupt die Frage als Intro, dass ich den jetzt anrufe? Oh, das sind so viele Fragezeichen. Warte, lass mich zurück in mein Google Sheet gehen. Also ich habe so eine Folie in meinem Vortrag, wo ich sage, so, das ist dein Kunde und das ist deine Website und dann macht der Daten und dann kauft er das und das ist Geld auf dem Konto. Und dann sage ich, das ist eine Lüge. Totale Lüge, weil der Kunde sieht deine Website, bewertet sie emotional, macht sich seine Gedanken bewusst, aber vorher unterbewusst und dann klickt er irgendwas mit seiner Hand und das kannst du in den Daten messen und das ist noch weit entfernt von deinem Umsatz. Und da du nicht weißt, was in seinem Kopf passiert, was er ja selber nicht, warum er irgendwo klickt und irgendwo nicht klickt, warum er was liest und warum er was nicht liest, dieses Diagramm mit den ganzen Pfeilen, wie das passiert, ist für Menschen schon nur das zu sehen, echter Schmerz. Und ich sag das immer, komm, ich gehe wieder zurück zu dem alten Bild, wo du sagst, Daten, Website, Umsatz, ja, super. Oh, da merkst du eine richtige Erleichterung. Diese Komplexität, die Realität hat, die mit der wollen sich die Menschen ungern auseinandersetzen.
Da haben wir doch die AI jetzt, dachte ich.
Ja, genau. Auf AI hat neulich jemand als Case gebracht, AI in der hier im Callcenter ist ja schon gang und gäbe und die tippern dann auch so zwischendurch, wart ihr schon mal in so einem AI-Callcenter? Mhm. Heißt dann, alles Frauen, wo ist die Gender- und Diversitätsdiskussion bei AI-Bots, die sprechen? Nein, es waren alles Frauen, auch alle mit so einer säuselnden Stimme und dann sagen sie, kein Problem, Herr Morris, das schaue ich kurz für Sie nach. Und dann ist so ein Klimper-Klimper-Klimper-Geräusch, so wie wenn jemand auf Tasten hackt. Dabei weißt du doch, dass das eine AI ist. egal. Und also der präsentierte diesen Case, dass sie jetzt 80% weniger Kosten haben und sogar mehr Conversions, seit das alles über AI läuft. Und der hat das präsentiert irgendwie bei einem Schraubenhersteller und der hat auch eine AI-Case-Study. Und da habe ich gesagt, warum kann nicht euer AI-Schrauben-Procurement-Bot mit dem AI-Chatbot vom Callcenter direkt sprechen, dann braucht ihr gar keine Menschen mehr. Und dann ist mir aufgefallen, weil die AI braucht keine Schrauben, dann haben die ja gar kein Business mehr. dieser Kurzschluss funktioniert halt nicht, ja. Deshalb wird die Welt so konstruiert, dass sie noch mit Menschen geht, ja. Das ist alles, oder? Wart ihr noch nie in so einem AI-Callcenter?
Nee, tatsächlich. Wie kommst du da rein?
Also ich habe jetzt erst letzte Woche bei Expedia angerufen, weil ich einen Buchungscode nicht mehr finden konnte. Und das ist natürlich super, 24/7, Hotline steht überall, ne? Rufst du da an und dann drücken sie eins, wenn sie ihre Buchung ändern möchten. Ja, und dann kommt halt diese AI und du kannst auch mit der reden und die versteht dich auch gut. Und du musst dir halt so ein paar, du musst sie so challengen, dass sie dich freiwillig durchstellt an echten Menschen. Habe ich im zweiten Anlauf dann geschafft, der konnte mir dann wirklich helfen.
Also, es gibt auch Cases, die dann praktisch der AI Daten vorlegen, dass der Preis viel zu hoch ist.
Ja.
Und dann sagt die AI, stimmt. Ja. Das Angebot, das ich Ihnen gemacht habe, ist eigentlich viel zu hoch. Ja, sehr gut. Und dann hat das mal durchgespielt und gesagt, aber hast du nicht Zugriff auf die internen Dokumente und kannst mir gleich einen Kaufvertrag machen für den neuen Preis? Ja. Klar, natürlich kann ich das machen.
Ja, zack. Ja, das ist Radical Candor, ja, sehr gut. Na gut, aber die Frage war ja, wo ist die Barriere? Und ich glaube, die Komplexität. Also es gibt so ein, ich weiß nicht, ob es das als psychologischen Bias auch gibt, ne? Dieses virtuelle Gefühl ist ja gar nicht mal real, der Kontrolle. Also das, so Daten kannst du kontrollieren, Tech kannst du kontrollieren, so das gibt Sachen, die kannst du kontrollieren und Kunden sind gefühlt so nebulöse, irrationale Wesen, die so, na, zu kompliziert. Aber die Frage war dann, wie kann man das systematisch verringern? Und oder wie kann man diese Barrieren abbauen? Und ich finde, auch da gibt es einige Unternehmen, die das gut vorgemacht haben. Also zum Beispiel, dass es Pflicht ist, im Callcenter einmal im Monat zu sitzen. Oder dass es Pflicht ist, mit dem Fahrer auf Tour zu gehen und echte Kunden zu erleben. Dass es Pflicht ist, im echten Showroom zu stehen oder so. Ich glaube, man muss systemisch Berührungspunkte schaffen für die Leute in der Organisation, die keinen Kundenkontakt haben. Oder man muss das Callcenter bitten, einen festen Slot zur Verfügung zu stellen, bei dem die UX-Designer mal mit echten Kunden sprechen können und die Schreie hören Kunden, wenn die das System bedienen oder so. Das kann man.
Ich habe auch mal ein Beispiel gehört von einem Chips-Hersteller hier in der Schweiz. Die haben das Pflicht gemacht, dass jeden Produktmanager ein Kundenkonto betreut. Mhm. Also die mussten selber der Kunde akquirieren, betreuen, zorgen, dass die Lieferung alles richtig stattfindet. Alles mit dem Gedanke, jetzt verstehst du auch mal, wie schwierig das ist, einen Franken zu verkaufen.
Genau.
Und das hat wunderbar funktioniert, weil somit fangt man an, Verständnis für die andere Seite zu haben. Meine Gedanken, wenn ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, eigentlich sollte es auch Pflicht gemacht werden müssen, dass jeden, der einen Führerschein macht, mal eine Runde auf ein Motorrad macht.
Fahrrad.
Eine Runde, auf ein Fahrrad. Eine Runde in einen Bus und eine Runde in einen Lastwagen.
Ja. Ja.
Einfach um das mal zu erfahren. Ich glaube, dann wird es viel gemütlicher.
Ja, auf die Straße. Das stimmt. Da müssen aber in Amsterdam alle Fahrradfahrer einmal mit dem LKW quer durch Amsterdam.
Ja. Ja. Also in Zürich ist es sogar noch schlimmer. Also die haben wirklich eine Lieb-Hass-Beziehung. Also sie lieben sich einander zu hassen. Mhm. Weil die Velofahrer da, die gehen wie verrückt. Also die schauen expliziet nicht, ob es noch ein Auto gibt, zum Beispiel. Und die Autofahrer, die sehen auch so das Verhalten von die Leute. Und die haben riesen Stress damit. Nur das Problem ist, wenn du etwas machst als Autofahrer, hast du immer das Problem.
Ja.
Das ist in Amsterdam doch genauso.
Ja.
In Amsterdam brauchst du nur als Fußgänger versuchen, irgendwie über die Straße zu gehen, bist du halb tot.
Ja, aber das ist als Antwort auf die Frage. Systemisch dafür sorgen, dass jeder die Perspektive des Kunden mal versteht, indem er echten Kundenkontakt hat. Das wäre meine Antwort. Und da gibt es natürlich noch so die Kühe, so ne, wie Jeff Bezos immer mit dem leeren Stuhl, sagt man auch, ist vielleicht nur ein Mythos, hat, ist es wirklich jemals passiert, aber der Kunde hat keine Stimme in der Organisation, obwohl der alle bezahlt. Die Organisation selbst hat oft auch keine Stimme, aber egal. Ja, ich würde dafür sorgen, dass die eine Stimme hat.
Ja, und ich mit 30 habe ich mal versucht, ein Einzelunternehmen zu gründen. Also ich habe das gemacht, aber es war nicht erfolgreich. Und während das habe ich verstanden, wie schwierig ist es überhaupt, um einen Euro verkaufen zu können. Mhm. Und nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, sind meine Entscheidungen nachher, wenn ich wieder als Angestellte gearbeitet gehabt habe, vollständig anders.
Ja. Ja.
Also einfach dieses Verständnis zu haben, wie schwierig ist es, um etwas überhaupt mhm. verkaufen zu können, bis mhm. das der Kunde ja sagt. Mhm. Also nur dieses Verständnis, das gibt schon eine andere Perspektive und ich glaube, das kombiniert mit das, was du sagst, mhm. André, damit kannst du ein Unternehmen wirklich transformieren.
Ja.
Es gibt an der Stelle, glaube ich, auch einen großen Bias zu überwinden für Unternehmen selber und das ist einfach die Idee, dass sobald etwas im Unternehmenskontext, im Jobkontext ist, muss es rational sein. Mhm. Das ist total bescheuert. Ja, also, weil wenn Sie selber Kunden sind, dann, also man hat ja tagtäglich Erfahrung, Kunde zu sein. Mhm. Also aus dem Lebensalltag weiß man es ja besser. Aber sobald man in die Rolle eines Angestellten oder Unternehmers schlüpft, mhm. Kriegt diese ganze Customer Journey, sage ich mal, einen sachlichen Aspekt. Und das ist total mhm. schwierig, meiner Erfahrung nach. Da sträuben sich Unternehmen, wenn du sagst, guck mal, eigentlich müssen wir das nur so und so machen. Nein, das muss, ne, rational und dann, das ist ganz verrückt.
Ja, wie gesagt, weil ich glaube, du kannst nur Sachen halt kontrollieren, ne? Und daher kommt das, ne? Das ist, ich glaube, ist auch übrigens eine der schlimmsten kognitiven Verzerrungen und auch eine der stärksten. Mhm. Ist, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, blöd, hat sogar einen Namen, aber das ist der Cognitive Bias, der uns glauben lässt, wir hätten keine kognitiven Verzerrungen. Also, dass wir selbst glauben, wir sind immer rational. Also die eigene Irrationalität verleugnen, dabei ist sie zu 70% Teil unseres menschlichen Wesens. Und ich glaube, evolutionsbedingt grenzt uns das halt ab von den Tieren. Wir haben einen Verstand, wir haben eine Großhirnrinde, wir können mathematische Aufgaben lösen, so. Und wir verleugnen damit aber alles andere, was uns auch ausmacht. Ja. Ist doch bescheuert, oder? Können uns einfach mal eingestehen, nee, wir sind alles totale irrationale Mistkerle hier und sind uns dessen gar nicht bewusst. Sag einfach ja dazu.
Aber es gibt ja trotzdem Patterns von irrationalen Mistkerlen,
ja.
die alle das Gleiche machen.
Aber nur die anderen. Du bist total rational, ach so. Pascal.
Ach so, okay.
Das ja nur für die anderen.
Habe ich vergessen.
Ja. Okay.
Danke, dass du es nochmal erwähnt hast.
Du bist ja the machine, weißt du. Nein,
so, jetzt wird's aber.
Ja. Naja, das grenzt uns doch ab von Maschinen oder AIs, dass wir irrational sind, unvernünftig.
Oh, nein, und so. Nein, ganz und gar nicht. Also, wenn es etwas so, Irrationales gibt, AI, kann ich dir sagen, ja. die AI im Bereich, ich entwickle ja gerade ein bisschen Code mit AI.
Ja. Ja.
Das ist ein neuer Level an Irrationalität.
Ah,
ja, verstehe. Ein exzellenter Vorschlag. Ich werde das genauso umsetzen. Zack.
Ach, du hast den Schleimer als Persönlichkeitstyp bei ChatGPT abbekommen, Pascal. Das sagt also, jetzt wiederum auch viel über dich aus. Meine Frau hat so einen depressiv-zynischen Chatbot bekommen.
Ja, also mein Sohn hat mir ein ChatGPT-Antwort gesagt und hat gesagt, das ist eine ausgezeichnete Frage.
Ja.
Dann habe ich ihm gesagt, was der Grund ist, warum ChatGPT das sagt,
ja.
damit er sich länger mehr Zeit lassen kann mit der API-Antwort. Deswegen füllt er dann immer so Sachen ein und sagt, das ist eine ausgezeichnete Frage. Du hast absolut recht.
Ja, das ist Hyper-Personalisierung. Dann macht er was ganz anderes. Die ChatGPT-Antworten sind auf dich personalisiert und reflektieren eine Persönlichkeit, von der ChatGPT glaubt, dass du sie favorisierst.
Wahrscheinlich.
Naja, nee, ist so. glaube, also bin ich fest davon überzeugt. Meine Tochter beschwert sich darüber, dass sie die ganze Zeit gute Antworten bekam und irgendwann ist es umgeswitcht und antwortet jetzt in so einem Jugendslang, den die total scheiße findet. Und sie weiß nicht, wie sie es zurückändert. Aber ist die AI wirklich irrational oder weiß nicht, wie heißt das deutsche Wort? Mimic, imitiert sie nur oberflächlich irrationale Kommunikationsmuster, um menschlicher zu wirken?
Also erstmal ist es ja keine kognitive Entscheidung. Das ist ja das, was man ja suggeriert, sondern eine statistische. Und dann ist halt einfach ein gewisser Prozentsatz schlägt halt aus für irrationales Verhalten in den Quellen.
Ja, das stimmt. Das will gut dastehen, ja. Naja. Na gut, aber ich finde, wir Menschen können uns ruhig zugestehen, dass wir irrational sind und sollten das nicht verleugnen. Aber du hast recht, Katharina, in Unternehmen ist das nicht gern gesehen.
Aber das ist, ich finde das eine, ich steige da ein bisschen drauf ein, das ist, ihr stoppt mich ja sowieso, wenn ich übertreibe. Aber wir wollen ja Rationalität. Zum Beispiel im monatlichen Gehaltsauszug würden wir ungern Irrationalität akzeptieren.
Echt? Wieso? Dann würde ich viel mehr verdienen.
Kommt drauf an, in welche Richtung die Irrationalität ausschlägt. Ich glaube, es gibt dann die Monate, die man gut findet und die Monate, die man nicht so gut findet.
Ja.
Oder man macht irgendwas aus und jemand anderem, wir treffen uns um fünf und der andere verhält sich jetzt irrational. Also,
aber
wo ist das, was gesellschaftlich akzeptierte Rationalität ist und wo ist das, was vielleicht nicht so?
Ich glaube, also das nur unter rational versus irrational abzustempeln, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu kleiner Ausschnitt, weil auch das erzähle ich in meinen Vorträgen immer wieder, so ein kleiner Ausschnitt, warum Unternehmenskultur eigentlich nur die skalierte Persönlichkeitspräferenz meistens der Führungskräfte ist. Also die Kultur eines Unternehmens ist die Summe der einzelnen Organismen in der Organisation sozusagen. Das spiegelt das wieder, ne? Und da ist es ja in den meisten Organisationen nicht erlaubt zu sagen, boah, ich weiß das nicht, tut mir leid, kann ich gerade nicht sagen. Und dann machen Menschen das, was wir ja jetzt auch an ChatGPT bemängeln, nämlich halluzinieren. Sie sagen lieber einen Scheiß. Und wenn du das so selbstbewusst wie möglich tust, hast du auch eine höhere Chance auf Beförderung. Also schätzt die Kultur ja, wenn du keine Ahnung hast, aber das nicht zugibst und stattdessen einen riesen Mogo machst, ne? Also sich einfach mal hinzustellen zu sagen, du, ich habe die Antwort nicht, aber ich finde die Frage gut, wir sollten das definitiv herausfinden, ja. Das wird ja in vielen Unternehmenskulturen nicht honoriert, weil du damit ja Schwäche eingestehst, wenn du sagst, ich weiß das nicht. So, also sind wir wieder bei Fehlerkultur, Growth Mindset und so weiter. Ne? Ja.
Ihr Lieben, ich komme mal zur nächsten Frage.
Ah, stimmt. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Fragen und die Zeit ist schon zur Hälfte.
Voll, voll. Inwiefern verändert sich das Rollenverständnis von Marketing und Produktteams in einer Welt, in der Empfehler nicht das Ergebnis, sondern der Ausgangspunkt von Wachstum ist?
Ja, also wer immer diese Frage gestellt hat, Glückwunsch dazu. Ich finde die total toll. A, schwingt die Beobachtung mit, dass es mit den Produktteams und Marketingteams so ähnlich ist wie mit Fahrradfahrern und Autofahrern in Zürich. Und ich glaube, es hat sowieso keine Zukunft, Marketing und Produkt zu trennen. Jetzt habe ich schon wieder den Rest der Frage vergessen. Sag nochmal.
Inwiefern verändert sich das Rollenverständnis von Marketing- und Produktteams in einer Welt, in der Empfehler nicht das Ergebnis, sondern der Ausgangspunkt von Wachstum ist?
Also erstmal, um die Frage direkt zu beantworten, es verändert sich halt leider echt viel zu wenig. Es ist wie mit dem Backfire-Effekt von Tesla-Fanboys. Je mehr man von anderen gehasst wird, desto mehr zieht man sich dann auf die eigene Position zurück. Was eigentlich blöd ist. Auch wieder so dummes, irrationales Verhalten. Aber nee, ich wollte das ja wertschätzen, die Irrationalität. Jetzt habe ich es bewertet, sorry. Naja, ich glaube, gute... wir erleben eine eine digitale Weiterentwicklung, in der man früher gedacht hat, eine Website, das ist sowas wie Werbung, lass uns das die Agentur machen. So, 20 Jahre später haben Unternehmen gemerkt, oh nee, wir müssen das Customer Experience eigentlich ownen. Wir brauchen vielleicht agile Teams, die eine Website bauen. Ah, komm, lass sie uns Produktteams nennen. Das ist so ein fancy Name aus dem Silicon Valley von Leuten, die echt Produkte gebaut haben. Und eigentlich müssen wir ja auch Paid Advertising und dies und das machen. Ach nee, lass das mal beim Marketing-Team. Damit kennen wir uns nicht aus. So ist das ja gekommen. Also sind wir so mittendrin in so einer Sturm- und Drangzeit der Veränderung, bei der ich glaube, dieser völlig bescheuerte Zwischenzustand von Produktteams, die eigentlich gar keine Produktteams sind, die man so zusammengeschustert hat und die deshalb auch gar keine Ergebnisse produzieren, sondern wie früher in einer Art Alibi-Agilisierung das machen, was ihnen die Chefs sagen, während die Marketingleute heftig ihr Budget drauf ausgeben, dann Besucher zu generieren für diesen Scheiß. Das hat keine Zukunft. Das ist so ein worst of all worlds Zustand für mich. Also wenn man Product verstanden hat, und wirklich Produkte bauen will, die Menschen lieben, dann ist dieses Setting ist Setup for Failure. Also das ist Schwachsinn. Aber ist halt in den meisten Corporates so gang und gäbe. Außer die Entwickler, die hat man nicht in die Product Teams gepackt, weil wir haben zu wenig. Die müssen sich dann immer noch um Ressourcen betteln. Das wird so essentiell die Idee von Produktteams nicht verstanden in den meisten Unternehmen. Ich kann nur hoffen, dass sich das evolutionär, also ne, die schwierigere Konjunktur ist ja sowas wie ein erhöhter Selektionsdruck. Und das gibt mir Hoffnung, dass dieser Zustand schneller vorbeigeht dann. Ja.
Aber ist das Produktteam marketing-spezifisch oder betrifft das nicht jedes Silo?
Ist das Produktteam marketing-spezifisch? Also Produktteams sind ja erstmal auch Silos, nur auf links gedreht.
Ja, aber betrifft das nicht genauso Controlling, Einkauf, Vertrieb, Management?
Also Vertrieb, also wenn es gibt ja Kernwertschöpfungsprozesse und Service und Führung, ja, also ein paar der, die du genannt hast, würde ich sagen, nein, die braucht es weiterhin als Service-Prozesse sozusagen für die anderen Teams. Während Marketing und Product ja am gleichen Ding arbeiten, nur von unterschiedlichen Seiten oder unterschiedlichen Disziplinen. Aber ja, erstmal jedes Team generiert ja per se ein Silo. Deshalb sage ich, Product Teams sind einfach nur andere Silos, die das auch noch verschärfen, weil sie ihren Wert ja nur durch Autonomie erzeugen können. Also müssen sie sich von anderen Teams bewusst abgrenzen. Aber ich würde da nicht alle Teams generell hinzuziehen, wie Controlling oder so. Und spätestens mit Vertrieb wird's kompliziert. Oh je.
Da wird's immer kompliziert, aber ja. Wieso ist ein Produktteam, muss ein Produktteam autonom sein, damit es, also den Satz habe ich nicht verstanden, den du gesagt hast.
Naja, agile Produktteams können nur wirklich dann als Team agil arbeiten, wenn sie möglichst wenige Abhängigkeiten, Constraints haben. Oder wenn du das etwas radikaler weiterdenkst, wenn sie so autonom wie möglich agieren können. Also in dem, was ich erlebt habe, von wirklich gut funktionierenden Produktteams, sind sie nur da vernetzt, wo es wirklich sinnvoll ist.
Also ja, okay.
Also das erzeugt ja wiederum Silos, ja.
Also nicht unabhängig, autonom, sondern bewusst verbunden. Bewusst, das ist sozusagen eine Differenzierung.
Autark, oder? Autark ist vielleicht das bessere Wort. Autarkie, weiß nicht. Ja. Also deshalb ist ja so ein Setup, wo Entwickler nicht Teil der Produktteams sind oder Marketing oder was auch immer, halt kein gutes Setup.
Genau, und meine Frage wäre, ist das nicht für den Datenanalysten dasselbe?
Ja,
für den Controller und für den Personaler und für den, also
nee, weil Controlling und Personal würde ich so als Service.
Als Service-Prozesse.
Level, ja, sehen da nicht. Aber ja, also Data, wenn der Product Team keine eigene Data-Kompetenz hat, keine eigene Dev, UX-Design, Research-Kompetenz, das ist schwierig. Habe ich jetzt die Frage beantwortet eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon.
Ja, also für mich schon.
Also ja, ich glaube, das kann die Organisation nur durch ihr Setup ändern, dass es sowas überhaupt nicht gibt. Ja. Und dann ist das, was jetzt beschrieben wird, dass nämlich der Kunde als Advokat der Anfang von dem Ganzen ist, das Resultat, glaube ich. Das können solche Teams dann viel besser, weil nicht die Arbeitsteiligkeit dafür sorgt, dass man diese Ebene gar nicht mehr sieht.
Für mich war jetzt sozusagen der Anknüpfungspunkt, dass eins meiner Lieblingsbeispiele für sowas ist CarPlay. Also, also eine App, die über 10 Jahre entwickelt wurde und entwickelt wurde in einem Zusammenhang, wo noch überhaupt nicht klar wurde, ob Automobilhersteller das überhaupt adaptieren werden und zu welchen Bedingungen und so. Und da denke ich mir, die sind doch nicht autark. Die haben so viele Rahmenbedingungen, das ist ja Illusion zu sagen, die sind völlig unabhängig. Die Frage ist, sind sie gewählte oder bewusste eingegangene oder ist es irgendwie ein Zusammenhang, der sagt, ich brauche aber 250 FTEs unter meiner Pyramide, weil sonst
kriege ich für mein Ego, nicht, ne?
Logik.
Ja, genau. Ja.
Und das war so der Zusammenhang, wo ich mich gefragt habe, wo ist, also weil ein integriertes Erlebnis wie das von Apple schaffst du nicht mit autonomen Teams. Das ist ja das Gesamt, also, oder, und das war meine Frage eigentlich. Ist ein integriertes Erlebnis überhaupt möglich, wenn du maximal autonome Teams hast? Weil dann ist ja der Zusammenhang des Gesamterlebnisses, also wo ist das dann noch gewährleistet, also was heißt gewährleistet oder vorhanden? Sagen wir mal nicht gewährleistet als Zwang, sondern einfach nur vorhanden.
Ja.
Ist das?
Ja, ja, ich verstehe das. Und dazu kommt ja, dass du, je größer und komplexer dein Produkt wird, desto mehr Teams brauchst du. Ne? Und du schneidest die halt jetzt nicht mehr so nach Disziplin, sondern halt so nach Customer Journey. Gibt's ja oft, ja. Und dann weiß ja aber das Team, was den Checkout irgendwie macht, auch nicht mehr, was das Team macht, die Listingsseite machen. Ne? Ich habe das schon erlebt. Dann machen die AB-Tests und beide Teams haben das Gleiche getestet an unterschiedlichen Stellen, kommen zu unterschiedlichen Resultaten, sind so verwirrt, dass sie sagen, lass uns lieber nicht mehr miteinander reden, damit kommen wir nicht klar.
Genau. Und was ist das jetzt in deinem Modell?
Scheiße. Das ist einfach Kacke.
Und was ist die Lösung in deinem Modell?
Dass dass Produktteams so geschnitten sein müssen, dass es Sinn ergibt und dass sie genug Berührungspunkte mit ihrer Umwelt haben, so wie in deinem Beispiel das Apple CarPlay Team, dass so ein Scheiß halt nicht passiert. Aber das sind ja alles Anekdoten, die zeigen sollen, dass der totale Wahnsinn da draußen passiert, weil Leute den Kerngedanken von Produktteams nicht verstanden haben.
Ich frage mich halt, gibt es das gute Beispiel? Oder, also meine Wahrnehmung ist letztendlich, sind alle immer zum ersten Mal in der Situation, in der sie gerade sind und haben eigentlich nie eine Erfahrung, auf der sie sagen können, das haben wir schon mal gut gemacht und deswegen machen wir es genau so, weil entweder hat sich die Umgebung geändert, die Branche, die Leute oder irgendwas anderes.
Deshalb haben sie ja McKinsey einen 6-Millionen-Euro-Scheck gegeben, damit sie diese agile Transformation durch die Organisation prügeln, weil sie selbst keine Ahnung davon haben und selbst dann auch nicht merken, dass diese ganze Idee Kacke war am Ende.
Aber was ist denn die gute Nachricht?
Also in dem Kontext habe ich keine gute. Du meinst eher in dem Sinne, wo es funktioniert. Also was sind gute Beispiele?
Also was wären Kriterien? Es muss ja nicht das komplette, aber was wären Kriterien?
Also ich sehe das ja tatsächlich bei Startups. Es gibt ja Startups, wo es gut funktioniert. Und ich glaube, da sind es Limitationen, die dafür sorgen, dass die sich das nicht erlauben können. Also da sitzen 4 Leute zusammen, die müssen das Business verstehen. Die müssen irgendwie ein cooles User Experience bauen. Die müssen das tech-mäßig irgendwie lösen. Die können sich nicht leisten, das anders zu machen. Dieser Wahnsinn, dass dann irgendwie 14 Product-Teams an unterschiedlichen Seitentypen arbeiten, das gibt's doch nur in so einer Corporate-Skalierung, wo, wie du richtig sagst, Pascal, irgendjemand unbedingt 200 Leute Headcount unter sich haben muss für sein Ego. Das hätten zu Startup-Zeiten 16 Leute viel besser zusammengebaut in 2 Teams. Also
ist es die Krankheit der zu hohen Margen?
Nee, das ist der Versuch, agile, kundenzentrierte Denkweisen in traditionelle Corporates reinzuprügeln, was halt so nicht funktioniert.
Ja, oder man kommt an den Punkt, wo man wächst und sagt, okay, jetzt sind wir 16 Leute und jetzt machen wir 10 Millionen.
Deshalb schreibt Jeff Bezos,
schaffen wir ja nicht mehr
mit. Deshalb schreibt ja Jeff Bezos irgendwelche Investorenletter mit Day One oder Day Zero, wie wird das genannt? Day One, ja.
Day One und Two Pizza Teams kenne ich.
Ja, auch das auch. Nee, aber sagt immer, Leute, der Tag, wo du aus einem Produktteam zwei machst, ist schon der erste Tag vom Ende. Also dann bist du schon vorbei, dann ist dein Founder Spirit verloren gegangen. Dann versuchst du das nur noch zu verwalten.
Mhm. Katharina, du darfst wieder unterbrechen.
Ja. Das ist das, ja.
Hier kommt eine schöne Frage. Du sprichst davon, dass Marken Enabler sein müssen. Wie verändert das langfristig die Definition von Marke, besonders im Kontext von Plattformökonomie, AI und Community First Ansätzen?
Oh, wow, ihr habt aber echt krasse Fragen da drin. Ja.
Wenn wir schon mal das Glück haben, dass du da bist, dann kriegst du solche Fragen.
Also zuerst mal, ich glaube, Marke ist einer der wichtigsten Wege aus dem AI-Dilemma. Die meisten Unternehmen haben ja heute schon das Problem, dass sie nur noch über Intermediäre wie Google erreichbar sind. Ich muss ja nicht mehr auf die Webseite von Expedia, um die Flugpreise jetzt nach Barcelona zu recherchieren zum Beispiel. Und das wird ja eben noch schlimmer so. Also die AI schlägt mir jetzt schon vor, was ich kaufen sollte und wird das dann auch irgendwann direkt kaufen. Ich war auf keiner Website. Und wenn du es schaffen willst, überhaupt im Kopf deiner Kunden zu landen, dann schaffst du das nur als Marke. Also wenn du AI als Bedrohung empfindest, die den Weg zu deinen Kunden abschneiden, richtiger Instinkt. Die Antwort ist, du kommst in den Kopf nur über positive Erlebnisse. Also du kannst auch eine totale Shitshow liefern mit deinem Produkt, dann kommst du auch in den Kopf des Konsumenten, der wird dich aber halt nie wieder kaufen. Also auch mit negativen Erlebnissen kommst du in den Kopf. Natürlich, wenn ich das so sage, du musst in den Kopf kommen, meine ich damit als positives Erlebnis. Dann bist du als Marke gespeichert und dann hast du irgendwie das Glück, dass Kunden vielleicht auch in Zukunft noch mit dir was zu tun haben wollen, weil du vielleicht auch über Purpose oder Werte irgendwie eine gewisse Relevanz für sie hast in ihrem Konstrukt. Marken helfen Menschen, sich zu orientieren, und ich glaube, das ist so eins der Patterns, die nicht weggehen werden. Ja, so viel erzählt, dass ich echt die Frage vergessen habe. Wie sich das
verändert? Irgendwas mit Plattformökonomie war noch.
Plattformökonomie ist ja das Gleiche, Intermediäre. Ja, die zecken sich zwischen dich und den Konsumenten, weil da halt die Leute sind. Und dann hast du irgendwann das Gefühl, du musst da hingehen, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Aber es ist halt der Anfang vom Ende, ne? Also, ja. Also eigentlich müsste man die Frage übersetzen, wie schaffe ich es, dass sich Intermediäre in Zukunft nicht zwischen mich und meinen Kunden stellen? Egal ob Amazon Marketplace, ChatGPT oder was auch immer, ja. Wie schaffe ich es, meine Kunden in Zukunft noch zu ownen? Sozusagen, oder die Beziehung zu ihnen, die Kunden nicht ownen.
Andersrum. Ja. Dass der Kunde die Beziehung zu mir haben möchte
und genau.
Mit dir.
Ja, genau. Ja. Die Frage Pascal. Sollte man sich stellen. Ja.
Wieso klassischer Pascal?
Man komme zu mir.
Nein, ich glaube, das tatsächlich, also ich glaube, die Formulierung, die Kunden zu ownen, war genau verkehrt rum formuliert.
Ja, genau. Falsch rum formuliert, der Maurice wieder.
War ein Spaß. Aber wäre die logische Konsequenz für dich dann auch, ich meine, du bist jetzt ein Digitalmensch, aber deutlich mehr Fokus auch auf das Analoge wiederzusetzen?
Ja, ich habe schon kurz gezuckt, als du gesagt hast, du bist ein Digitalmensch. Ich profitiere von digitalen Kanälen, weil vieles dort messbar ist. Auch der Wert meiner Arbeit, das schätze ich sehr. Aber ich bin eigentlich an der Stelle total analog und empfehle meinen Kunden ja auch wiederum mit ihren Kunden, mit Konsumenten ganz analog, die zu treffen, ins echte Geschäft zu gehen, das zu erleben, zu verstehen, warum IKEA diese Glühbirnen und Batterien und Dreifachsteckdosen kurz vor der Kasse platziert und damit die größte Marge überhaupt macht. Mit Pax verdient ihr ja kein Geld. Oder schon noch ein bisschen, aber mit dieser blöden 5 € Dreifachsteckdose, da ist die Marge halt echt gleich dreimal höher. Das musst du halt verstehen. Da musst du im echten Leben, in echten Markt gehen, echten Menschen sprechen.
Dich einmal verlaufen haben im IKEA.
Dich einmal verlaufen haben, ja. Genau.
Der Typ, der die Pfeile auf den Boden vom IKEA geklebt hat und die Menschen im Kreis laufen lassen, ist übrigens verklagt worden.
Ja, aber ich hätte gedacht,
ist das doch kein Mythos? Ist das doch kein Mythos gewesen?
Ich habe es jetzt nicht fact-gecheckt, aber ich habe davon gelesen, dass er verurteilt wurde.
Aber der hat Percy Jackson gelesen. Da gibt es diesen Teil, wo die dann im Casino irgendwie den falschen Drink nehmen und Zeit und Raum vergessen, damit sie da mehr Geld lassen. Ja. Das war der IKEA-Designer, der hat sich das sehr zu Herzen genommen.
Ja, das ist ja ein Nudging-Konzept, wie es im Buche steht, was IKEA da von A bis Z macht. Das ist wirklich grandios. Ja. Ich persönlich, aber es ist jetzt nur so ein kleiner Sidestep, finde es etwas schade, dass das nie digital geklappt hat.
Wieso?
Ich finde nicht, dass das digital gut.
Nee. Ach, IKEA selbst nicht.
IKEA.
IKEA selbst nicht, aber ich finde, es gibt viele, wir haben auch schon viele AB-Tests gemacht in dem Bereich, wo du sagst, nein, du willst die Leute beschäftigt halten, ja. Also allein der Fold auf Websites, wenn sie das Gefühl haben, es fertig, scrollen die auch nicht weiter, ja.
Also, das hätte ich mir gewünscht, dass das System irgendwie, also
wenn die jetzt noch ihre Steuern zahlen würden, dann wäre das ja echt volles Vorzeigeunternehmen.
Die dürfen ihre Steuer gar nicht zahlen.
Ach, dürfen die gar nicht?
Ein kleines Nebengespräch mal wieder. Aber die Frage
ist, wie lange ist die Sendung?
Wenn es ein Nebengespräch ist, dann habe ich eine Frage für André.
Die Frage ist, ist der verantwortliche Manager im Rahmen seines Auftrags für die Eigentümer nicht verpflichtet, die Steuern überall da zu sparen, wo das möglich ist?
Ja, genau. So hat das ja Ingmar Kamprad auch formuliert. Steuern sind Kosten wie alle anderen Kosten auch, die es zu vermeiden gilt. Aber ich finde das ja grotesk, weil Gemeinden zahlen Millionen, um, wenn da ein neuer IKEA hinkommen will, um dem alles zu pflastern und alle Wege und Straßenbeleuchtung, Erschließung und so weiter. Ja? Das zahlst du und ich und wir alle. Aber IKEA selbst sagt, da beteilige ich mich lieber nicht dran. Ich finde das ethisch sehr, sehr
grotesk. Genau, jetzt ist die Frage, ist das der Fehler vom IKEA oder der von der Gemeinde?
So, Freunde, machen wir hier eine Steuerdiskussion? Nein,
oder? Ich habe halt meine Prinzipien. Ich mag Schöttbullar gern, aber dann ist irgendwann auch Schluss.
Patrick, du hast noch eine Frage gehabt.
André, ich habe so ein paar von deinen Aussagen gehört, wie die Sachen zu organisieren sind. Aber für mich jetzt ganz einfach gesehen, wie kann man der Kunde jetzt zu Fan machen, sodass die auch tatsächlich der Brand anfängt weiter zu empfehlen.
Ich glaube, also erstmal, das können schon nicht alle. Das ist
meine Frage.
Achso. Nicht, dass du die so lang machst, die Frage, dass ich am Ende den Anfang schon vergessen habe, wie bei den Fragen davor.
Ich meine, das ist letztendlich das Ziel. Du hast schon ein paar Themen erwähnt, wodurch das schwierig gemacht werd. Jetzt kommt meiner Beobachtung nog eens obendrauf. Wenn man so sieht, wie die Wirtschaft sich in die letzten Jahre am entwickeln ist. Die Mitarbeiter, die fangen Angst zu haben für den eigenen Job. Und letztendlich vergeht dadurch irgendwie auch die Leidenschaft bei die Mitarbeiter. Die Unternehmen, die werden ängstlicher, um Neues auszuprobieren. Und eigentlich ist das so einen Teufelskreis, in den man dann reinschlüpft.
Ja.
Kurz gesagt, die Motivation, oder nicht so sehr die Motivation, aber die Begeisterung bei die Mitarbeiter, die verschwindet. Daardoor werden alle andere services, producten weniger inspirationsvol. Wie dreht man das jetzt um, diesen Kreis? Zodat das Unternehmen wieder anfängt, die eigenen Mitarbeiter zu begeistern, dass die wieder coole Produkte zu machen. Und damit auch dann die Kunden wieder begeistern, zodat man in so einen Aufwärtskreis komt.
Also, ich glaube, vielleicht ist es zu einfach gedacht, ne? Aber Schriftsteller sagen immer Show, don't tell. Und Product-Leute sagen Experience, don't show. Du musst es erleben. So, das will ich damit sagen. Mach Dinge erlebbar. Und damit bin ich wieder zurück am Ausgangspunkt, wo ich sage, jeder, der ein Produkt oder ein Unternehmen so erlebt, wie das ein Kunde macht, der wird das sofort verstehen, wenn es gut läuft oder wenn es nicht gut läuft. Ich gebe dazu nochmal zwei Beispiele. Jetzt sind wir schon hier beim Unternehmensbashing mit IKEA gewesen. Ich packe noch einen über oben drauf. Ich habe eine Mikrowelle bei Mediamarkt gekauft. Die kam kaputt an, aber weil ich jetzt umgezogen bin, habe die erst 4 Wochen später ausgepackt und ausprobiert, konnte ich sie nicht mehr zurückschicken. Die Frist war vorbei. Also habe ich da angerufen. Das ist dann halt nicht mehr hier Widerruf, sondern das ist dann eigentlich Reklamation. Okay. Garantie, genau, oder Gewährleistung. Also in dem Fall ist Mediamarkt auch selbst Hersteller der Eigenmarke. Und dann wollte ich sagen, so bitte, ich stecke den Karton, schick mir mal so ein Return-Label und dann schickt er mir bitte eine neue. Oh, das geht nicht. Also ich muss da in den Mediamarkt vor Ort gehen. Aber vor 14 Tagen hätte ich das doch machen können. Ja, da hättest du es machen können, aber jetzt nicht. So, was ist denn der Unterschied? Ich schick's in den Karton und schick's wieder zurück. Ich steck's in den Karton, schick's wieder zurück. Nein, jetzt geht das nicht. 4 Wochen später geht das nicht. Geht nur 2 Wochen später. Also, was will ich damit sagen? Das ist ja so eine Engstirnigkeit aufgrund von irgendeiner Policy, weil irgendwo Kosten gespart werden müssen, die dafür sorgt, dass ich garantiert nicht mehr beim Mediamarkt irgendwas bestellen werde. So einfach ist der Lack. Also, wenn ich sowas erlebe, so eine Scheiße, ja, dann wird doch jeder sagen, das kannst du nicht machen. Ne? Also irgendjemand im Unternehmen guckt jetzt in seine Daten und sagt, nee, da sparen wir so und so viel Return-Label-Kosten und so. Das sind im Jahr 300.000 Euro, vielleicht auch 3 Millionen oder so. Aber dahinter stecken halt auch echte Kunden, die echt frustriert sind und da halt einfach nicht mehr bestellen, egal wie billig es ist. Und Gegenbeispiel, wenn du beim Rossmann den falschen Lippenstift gekauft hast, dann kannst du dem im DM umtauschen. Wusstest du das?
Nein.
Wirklich? Weil bei DM gibt es eine Policy, die sagt, wir nehmen alles zurück einfach. Ist egal, ob vom Müller oder Rossmann oder sonst irgendwas. Der Kunde hat es halt vergessen. Der hat seinen Zettel vergessen. Steckt das Ding ein, gebt dem 5 Euro oder der soll sich einen neuen Lippenstift aus dem Regal nehmen. Es kümmert uns nicht. Der Kunde ist König. Wenn der das Gefühl hat, er möchte es umtauschen, lass es ihn umtauschen. Was glaubst du, wie intensiv ein Kunde sich so ein Erlebnis merkt, eine klitzekleine Reklamation, vielleicht im Gegenwert von 30 Cent oder so, was den Unterschied macht, was der Lippenstift beim DM kostet oder beim Rossmann. Aber das macht Leute halt glücklich. Also es ist eine Denkweise, glaube ich, eine Haltung im Unternehmen, in der Kultur, die du fördern kannst, indem du deine Leute, dein Team der echten Kundenrealität aussetzt. Und das sind, glaube ich, ein Jeff Bezos bei Amazon, der diese radikale Kundenzentrierung da vorlebt, der macht das mit viel Kraft und mit viel Überzeugung. Und ich glaube, der DM-Gründer, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, er ist, glaube ich, auch vor wenigen Jahren verstorben, aber ich glaube, der hatte das auch. Der hatte wirklich dieses Missionarische, dass er sagt, nein, in jedem DM ist eine Kundentoilette und da ist für jede Mutter ein Wickeltisch. So, das ist seine Überzeugung. Da ist der knallhart.
Und André, ich meine...
Also was ich sagen will, du brauchst einen starken Menschen an der Spitze, der diese Haltung vertritt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich kein angestellter Vorstand, der nach 3 Jahren wieder weiterzieht mit dem abgebrannten Streichholz. Sondern das sind Leute, die das mit Überzeugung machen.
Haltung sehe ich aber nicht so oft im Dachraum. Die Unternehmen im Dachraum werden aber davon sehr profitieren. Hm. So, hast du da noch Ideen, wie man im Allgemeinen so eine Haltung sich mehr aneignen kann? Weil ich meine, es ist schon ein Mindset-Shift.
Ja, also das meinte ich eben auch.
Eine große Auswirkung haben wird.
Zu deiner Frage, können überhaupt alle Unternehmen das schaffen? Nein, können sie nicht. Also es gibt vielleicht auch, wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann versuch die Leute zu verarschen und nimm das Geld, und dann musst du damit aber auch glücklich werden und dein Gewissen. Also ich glaube, die Voraussetzung, damit du Kunden begeistern kannst, ist ja überhaupt erstmal ein gutes Produkt zu haben oder den Kunden wertzuschätzen und zu sehen und zu respektieren und Teil des Alltags zu sein. Und das kannst du nicht in einer Organisation, die das nicht honoriert. Also bist du jetzt bei Mediamarkt der eine Callcenter-Agent, der sagt, komm, ich verbessere die Welt. Ich finde das so, diese ganzen Policies so einen Scheiß. Ich schicke dem jetzt einfach ein Return-Label. Das kannst du nicht machen. Also dann bist du einfach im falschen Unternehmen. Also dann musst du den Job wechseln wahrscheinlich. Also es gibt viele Unternehmen, die so grundsätzlich von ihren Werten einfach falsch. Da wird das Konzept nicht funktionieren. Die können mein Kapitel einfach überspringen. Einfach weiterlesen. Aber die kaufen dieses Buch wahrscheinlich auch gar nicht. Und die hören auch diesen Podcast hier nicht. Deshalb ist egal. André,
ich habe gerade erschreckt auf die Uhr geguckt und habe gedacht, krass, wie schnell ist diese Stunde umgegangen?
Ja, ich muss noch meine Pferde füttern. Also ich habe jetzt, ja, ich muss los.
Du hast Pferde?
Ja, drei Stück. Ich hatte das krassende Wochenende, weil ich war erst in Barcelona, Roadtrip mit der Family, und gestern sind wir zurückgekommen, also Roadtrip, wirklich sind mit dem Auto von Barcelona nach Hause gefahren, und gestern musste ich noch die Pferde vom Pensionsstall nach Hause umziehen, weil wir umgezogen sind, und da wusste ich gestern Abend aber auch echt, was ich geschafft habe. Ich sag's dir, alter Verwalter.
Sehr schön. Patrick, Pascal, gibt es noch eine Abschlussfrage an André? Von eurer Seite?
Von meiner Seite nicht. Das war meine Abschlussfrage vorher.
Mhm. Okay.
Ich habe mich gerade gefragt, ob die Frage beantwortet ist, was die Unternehmen machen können.
Einfach verstehen, also wer ihnen ihr Gehalt bezahlt. Einfach verstehen, dass Umsatz am Ende aus dem Portemonnaie ihrer Kunden kommt. Und das ist so eine universelle Kraft. Und die kannst du nicht leugnen.
Also extreme Kundenzentrierung wäre sozusagen deine Antwort. Okay.
Ja. Aber ja, da habe ich jetzt wieder meine eigene kognitive Verzerrung. Wahrscheinlich gibt es auch, wir sollten mal eine Antithese, vielleicht eine Folge Antithese machen, wo du sagst, wie kannst du, lass uns mal Unternehmensbeispiele sammeln und Best Practices von Unternehmen, die so auf ihre Kunden scheißen und trotzdem steinreich geworden sind. Und nachhaltig erfolgreich. Die gibt's auch. Das ist ja nur mein, Überzeugung, dass das der richtige Weg ist.
Die Katharina findet alle übrigens.
Zigarettenhersteller.
Wäre die Frage. Also der Kunde, also die Frage ist ja, muss es wirklich für den Kunden gut sein, oder muss er nur das Gefühl haben, dass es für ihn gut ist?
Ja.
Also grundsätzlich, der Verkaufsprozess ist ja genial, ja, für Zigaretten. Ja. Du hast ein Low-Price-Produkt, was jederzeit überall für jeden verfügbar ist. Das ist schon sehr smart gemacht.
Aber total abhängig.
Von der Seite her natürlich genial.
Retainer-Business.
Mir fällt noch eins ein, mit Sicherheit.
Ja, da gibt's auch welche. Deshalb will ich sagen, ist ja alles eingefärbt von meiner Brille, von meinem Purpose, meinen Werten, meiner Präferenz, wo ich sage, dass alles, also wenn du kundenzentriert bist, ist dein Erfolg ja viel nachhaltiger und du kannst nachts ruhig schlafen. So. Aber vielleicht ist es ja vielen Leuten gar nicht wichtig.
Zum Thema
die katholische Kirche wäre ein gutes Beispiel.
Stimmt.
Gibt es ein Fass, was du nicht aufmachen möchtest?
Aber das mit der katholischen Kirche, ich bin ja Katholik.
Ich war auch lange Katholik. Aber die Frage ist, ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen vom Prinzip?
Ja, ein ganz starker Wertekodex, ja. Total und menschenachtend an vielen Stellen, aber ja. Das ist ein Riesenfass, Pascal. Da müssen wir eine eigene Folge zu machen. Business Model Kirche. Ja, da müssen wir aber Scientology und Co. mit reinnehmen.
Ja, klar.
Kann man das mal ausfüllen im Business Model Canvas, die katholische Kirche? Ja. Unfair Advantage, Kreuzigung. Ja. Okay.
Ja, Sünden, die nicht vergeben werden.
Ja.
Jeder nur ein Kreuz.
So. Ja, genau. Linke Reihe anstellen.
Ja. André, es war sehr schön. Es war sehr schön.
Ja, kurzweilig. Ich habe auch gar nicht gemerkt.
Ja, total. Ja, voll. Voll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dich überhaupt auf den Weg gemacht hast.
Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, ich freue mich über die Folge Katholische Kirche im Business Model Canvas. Freue ich mich sehr.
Das ist eine sehr gute Idee.
Danke euch. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke. Sehr, sehr gerne.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.